fest und flauschig halt ich dich im Arm. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Ja, 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 wie schön ist das. Ein altbekanntes Intro, zwei altbekannte Stimmen.
Oh, ist schön.
Ja. Hallo Jan, ich grüße dich. Weißt du, was ich mal gehört habe? Die besten Partygäste sind die, die gar nicht kommen zur Party. Mhm. Über die redet man nämlich. Und das ist inzwischen bei Podcast auch so. Die besten Podcasts sind die, die gar nicht erst rauskommen. Weißt du, wo die Leute denken, was ist denn jetzt schon wieder los? Das ist das Interessanteste, weil man dann für Gerüchte sorgt und, sag ich mal, wieder für Aufsehen. Ich grüße dich, mein lieber Freund. Wo bist du denn gerade?
Ich befinde mich wirklich Luftlinie ungefähr 100 Yards, wie man hier sagt, entfernt vom Tower of London. Ich schaue aus meinem Fenster und sehe wirklich direkt die Tower Bridge, die legendäre Brücke. Ich befinde mich wirklich noch in der Hauptstadt Großbritanniens, weil ich habe wahnsinnig viel zu erzählen, muss wahnsinnig viel erklären tatsächlich.
Du bist ja nur noch unterwegs.
Ich bin, weil weißt du was, bevor wir diese ganze Eurovision Song Contest Geschichte, ist übrigens nicht mehr lange hin, jetzt noch 6 Tage. Der Podcast wird aufgezeichnet am Sonntag, das haben wir noch nie gemacht, glaube ich. Nee. Am Sonntag, an dem er eigentlich erscheinen sollte. Warum das alles schiefgelaufen ist, das klären wir noch. Aber bevor das mit dem Eurovision Song Contest geklappt hat, das wussten wir auch nicht, dass es klappt. Wir haben schon letztes Jahr uns überlegt, wir würden unbedingt gerne zur Krönung von King Charles, wenn man schon mal so eine Krönung erlebt, nach London fahren, sind mit der ganzen Firma nach London gefahren, machen eine Spezialsendung am Freitag und ich bin jetzt quasi 2 Wochenenden am Stück in Großbritannien, einmal nächstes Wochenende mit dir und dieses Wochenende mit der Firma und das noch viel herausfordernder ist, wie kann man diese beiden Sachen miteinander verknüpfen?
Du meinst die Krönung und den ESC?
Ja, nee, weil die England-Sendung war geplant für den 12.5. Also 12.5. am Freitag ist die England-Sendung und einen Tag später sind wir in Liverpool und das ist ja irgendwie, das ist ein großes Great Britain-Wochenende, aber wie kann man diese Welten verknüpfen, das zum allerersten Mal so, wirklich.
Also, ja, ich würde an deiner Stelle das Ganze groß verkaufen ans ZDF, so wie Markus Lanz, wenn er wieder so eine Reise macht, so eine Reportage und mit hochgekrempelten Ärmeln irgendwo in Amerika steht und sich das Land anguckt. Und sowas könntest du auch mal machen, Böhmermann in England, dass du mal, wie ist England im Jahre jetzt nach dem Brexit, Jahr 3 oder 4 nach dem Brexit, wie ist die Stimmung und du gehst da so rum, redest mit den Passanten und
machst das
so ein
England-Bild. Ja, das sowieso, aber ich meine, wie man, das Ding ist, wie kriegen wir das hin, weil wie kriegen wir das hin, unsere Welten miteinander zu verschweigen? Also ich habe die Entertainment-Herausforderung, ein ZDF-Magazin zu machen, aber irgendwie auch darauf hinzuweisen, dass ich einen Tag später in Liverpool mit dir bin. Und deswegen, wie kann man das miteinander verknüpfen? Habe ich noch nie gemacht. Es gibt ja Podcasts.
Barbara Schöneberger, die hat ihr Leben lang schon so ein Pensum, dass sie an einem Tag das macht, am nächsten das und dann am dritten auch noch ein Bauhaus einweiht. Aber nichtsdestotrotz kriegt die das auch unter einem Hut, indem sie es einfach macht. Hm. Ich glaube, du brauchst da gar nicht. Du bist ein Medienmann. Das ist völlig in Ordnung, wenn du von einer Hochzeit zur nächsten springst.
Guck mal, was ich mir gekauft habe. Ich bin gerade
das Nationalgericht der Engländer, Melone.
Ja, und die wachsen hier in so Plastikschalen im Supermarkt.
ja, genau. Das können die gut.
Ey, ich habe auf jeden Fall wirklich viel zu erzählen von London. Aber zuallererst mal kommen unsere müden Augen oder richten wir unsere müden Augen mal in Richtung Oliver Schulz. Ach, in die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind heute, guck mal, auch interkontinental quasi miteinander verbunden. Du bist in Berlin, ich bin in London. Alter, wie krass ist denn das bitte?
Das ist krass, ich bin vor 3 Stunden auch erst wiedergekommen. Ich war in Karlsruhe gestern. Gestern Abend noch das letzte Konzert meiner Tour gespielt. Und technische Probleme, die wir hatten, haben uns nicht zueinander geführt. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Mhm. Aber ich habe wirklich gehört, bei anderen Podcasts ist das inzwischen gang und gäbe, dass einer mal ein Burnout hat oder ähnliches. Da kann auch mal ein kaputtes Kabel bei uns ein Grund sein, warum wir mal ein bisschen später irgendwie aufzeichnen.
Nein, es war nicht einfach zu koordinieren. Der eine hat in London irgendwelche Drehtermine gehabt. Ich war gestern auf der Coronation, bei der Krönung von King Charles. Und der andere hat ein Konzert gehabt. Du hast so enge Slots mit irgendwie, du machst da so einen wahnsinnig langen Soundcheck und so. Und diese Choreografie, die du vor den Auftritten immer noch machst, da kommt man da gar nicht rein. Da kann man nicht mal im 2 Stunden Podcast aufnehmen. Das ging einfach nicht.
Und das ging nicht, weil ich auch, ich habe gesehen, während der Tour habe ich gesehen, was Helene Fischer alles abfeuert. Auf der Bühne habe ich gedacht, wir müssen auch noch ein bisschen was machen. Das ist ja wirklich unglaublich. Das ist ja mehr Artistik.
Hast du das gesehen mit diesem komischen Arm, den sie von Volkswagen
vom Band, der so bam bam, der sich so rumknallt so, ne?
So ein Roboterarm.
Wie so ein Breakdancer-Arm. Wie so ein Breakdancer-Arm.
Nein, der hat aus der Lackierstraße bei Volkswagen in Wolfsburg rausgeklaut und da haben sie da Helene Fischer mit so Spanngurten draufgemacht in der Show.
Völlig irre.
Finde ich voll geil.
Würde ich sagen. Naja, und dann war ich tatsächlich auf Tour, war ich krank, wollte die Tour nicht absagen. Mhm. Und hab dann einen Tag, vor 3 Tagen hatte ich einen Day off gehabt in Kaiserslautern. Kaiserslautern, ja, geheimnisvolle Stadt für mich gewesen. Ja. Habe ich immer als ein bisschen assi in Erinnerung, die Pfälzer. Aber das ist auch eine völlige Fehleinschätzung. War ein großartiges Konzert. Aber einen Tag vorher war ich schon im Hotel, Jan, und habe auf so einen Platz geguckt in Kaiserslautern, den Spittelplatz oder so, keine Ahnung, wie der hieß. Mhm. Und tagsüber waren da Indie-Musiker, haben Musik gemacht und es war so schön. Und obwohl ich Fieber hatte, habe ich einen Balkon gehabt, der Kaiserslautern Hotel mit Balkon. Bin dann rübergelaufen zu den Musikern, habe den Geld da reingeworfen, weil ich das so schön fand, während ich da irgendwie mein Fieber kuriert habe, beziehungsweise meine Erkältung. Und dann bin ich nachts um 2 nochmal wach geworden, da war der Platz völlig leer. Und da ist wieder das Ding, wenn die Abend über Innenstädte einbricht, auf einmal höre ich eine Frau brüllen, ich sag mal eher ein Mädchen leider, super laut ins Mikro: Alessandro, der Hurensohn! So ein Hurensohn! Weißt du was? 3 Wochen läuft er mir jetzt auf TikTok hinterher und gestern sehen wir uns und er wollte gleich Loch. Hab ich ihm aber nicht gegeben. Ich habe ihm nur Hand gegeben. Er wollte Loch. Ich habe nur Hand gemacht, Alter, weil ich keinen Bock hatte.
Und ich lag da oben. Wo hat die das reingeredet? In ein Mikrofon reingeredet?
Ins Handy. Die hat wohl mit irgendeiner Freundin telefoniert. Und dann hat die so asozial geredet. So, er wollte Loch. Ich habe ihm nicht gegeben. Ich habe ihm nur Hand gegeben. Und dann war auch gut. Der Penner, ey. Und hat dann derbe rumgepöbelt und so asozial. Ich dachte, es ist ein böser Fiebertraum. Ne? Also wirklich, und da war wieder das alte Kaiserslautern nachts um 2 für mich völlig ersichtlich. Ich weiß nicht, ob Alessandro sich nochmal mit dir trifft. Jetzt, ich würde die Finger von der Frau lassen, auf alle Fälle. Krasse Geschichte gewesen. Und eine
vielleicht, von vielen Sachen. Vielleicht war auch das tagsüber mit den Indie-Musikern der Fiebertraum, was nicht passiert ist.
Ja, habe ich mir auch gedacht, weil die haben wirklich alte Songs gespielt, die keiner mehr kennt. Ich dachte, in Kaiserslautern ist das noch möglich. Bin ich zu denen hingelaufen, meinte, ihr macht so geile Songs. Kennt ihr, das sind Fountains of Wayne und sowas. Und dann meinte ich, wieso ist Heidelberg? Wir sind gar nicht von hier. Ich kann jetzt keine Dialekte machen. Und wir wollten mal versuchen heute in Kaiserslautern. Wer bist du denn? Und ich so, ich bin Olli Schulz. Ah, das ist doch Olli Schulz. Und dann, du bist Olli Schulz. Ja, du spielst doch auch hier demnächst und so, ne? Ganz lieb, so Heidelberger. Das ist wirklich eine Heidelberger gewesen, die ich nachgemacht habe. Aber Jan, es ist auch wirklich gut, mal wieder in Mitteldeutschland unterwegs gewesen zu sein. Was ich mir alles für Städte angeguckt habe. Deutschland, ne, denen geht's gar nicht mal so schlecht. Wenn ich mir TikTok-Videos angucke von Leuten, die durch Philadelphia laufen oder andere Straßen, ne, können wir sagen, uns geht's ganz gut hier noch, ne?
Ja, und ich finde gerade die Pfalz, und ich finde das geheimnisvolle Kaiserslautern, um da mal ganz kurz zu bleiben, ich finde die Pfalz ist wirklich sehr geheimnisvoll. Das krasseste an der Pfalz oder an Rheinland-Pfalz sind diese riesigen amerikanischen Militärgelände, wo ich immer davon geträumt habe, da einfach mal so reinzulaufen, so mit ja, hey, I'm a German, I'm a friend of the Americans and can I please go in and go to the Starbucks here and pay with US-Dollars? Es sind komplette Mikrokosmen.
60.000 leben auf so einer Military Base zum Beispiel. Einfach so, die haben eine eigene Mall. Das hat mir alles der Veranstalter erzählt, als er uns abgeholt hat und vom Hotel. Das ist ein wahnsinnig großer Industriezweig in der Pfalz, in Kaiserslautern ist. Ne? Was natürlich einerseits auch für die Leute da ein zweischneidiges Schwert ist, weil auch natürlich das der Stützpunkt ist im Nahen Osten, der da tatsächlich liegt, der nächste für die Amerikaner, viel mit Drohnen, viel mit Waffen experimentiert wird, also
Naja, und auch diese ganze Ukraine-Geschichte wird alles über diese Stützpunkte in der Pfalz abgewickelt. Ne?
Gemacht. Einerseits ein unfassbar großer Wirtschaftszweig, der eine Veranstalter meinte, dass irgendwie aus seiner Familie 3 oder 4 Leute für verschiedene amerikanische Werke arbeiten. Mhm. Dann hatten die letztes Jahr, das kriegt man hier gar nicht mit, so, die haben da halt wirklich ihre eigene Welt. Jennifer Lopez da, die hat gestern letztes Jahr ein Konzert gespielt, nur für die Amerikaner.
Auf dem Spittelplatz in.
Auf dem Spittelplatz, nachts um 2, Alter. Gibt's die Loch. Nee, aber. Sorry. Das hab ich jetzt nicht gesagt. Auf alle Fälle ist das so, die haben da Weltstars, die da eingeflogen werden, die spielen dann da und die haben auch eine eigene Mall. Da war Wilco, mein Tourmanager, ganz, ganz interessiert gleich. Oh, einmal so eine amerikanische Mall sehen, das wäre schon was. Hat er dann gesagt. Fand ich ganz süß, aber weil das ist da halt wirklich eine abgeschiedene Welt und vor 2001, also vor 9/11, war das auch noch deutlich einfacher zugänglich. Inzwischen ist es wohl kaum möglich, da als Deutscher.
Gibt es nicht mal einen Tag der offenen Tür oder sowas? Ich war auch mal kurz davor, mal in Büchel vorbeizufahren. Also ich irgendwie, weißt du, ich fahre mal rum, soll ich jetzt irgendwie nach Bastogne fahren, nochmal ins Kriegsmuseum? Ich fährst du mal nach Büchel? Das ist auch, ich glaube, Rheinland-Pfalz. Und da liegen angeblich die einzigen Atomwaffen auf deutschem Boden. Davor ist auch so ein Friedensaktivistencamp an dem Zaun. Das ist so eine, man fährt dann da so raus. Und ich habe schon überlegt, ob ich mich mal da am Häuschen melde. Hello, ich heiße Jan. Es wird, glaube ich, sogar von der Bundeswehr betreut. Also es ist ein Bundeswehrstützpunkt, aber es sind amerikanische Atomwaffen da angeblich eingelagert in Rheinland-Pfalz. Ob man da mal einfach, also auch so Tag der offenen Tür, weil ich mich schon dafür interessiere. Ja, weil, weißt du, die Akzeptanz der Bundeswehr, nicht immer nur nehmen, so von wegen umsonst Bahn fahren und sowas und andauern. Ich finde auch andersrum kann man auch die Bundeswehr mal, die Leute mal reinlassen, dass man mal so einen Tag der offenen Tür wirklich macht, wo die Leute mal eine Atomwaffe anfassen können.
Ja, anfassen in Büchel. Und rumwerfen dürfen.
Ja, nur einfach mal so anfassen. Atomwaffen-Anfasstag mit einer Hüpfburg draußen, wird noch gegrillt und so vegane hier.
Ich glaube, es gibt sicherlich dort Knacker. Auch auf der amerikanischen Military Base sowas wie einen Tag der offenen Tür. Die Atomwaffen werden wahrscheinlich trotzdem nicht zur Schau
Nein,
gestellt.
Nein, das ist eine deutsche Militärbasis, also eine deutsche Kaserne in Büchel in Rheinland-Pfalz. Und die Amerikaner haben gesagt, pass mal auf, Leute, wir vertrauen euch. Wie früher der Leiter vom Medienzentrum 46, als er gemerkt hat, ich bin keiner der Typen, der die Apple-Schnittrechner rausklaut, diese ganzen alten Dinger, hat er mir den Generalschlüssel gegeben. Und dann so ein bisschen auf Vertrauensbasis, pass mal auf, Jan, du kriegst über das Wochenende den Schlüssel, dann kannst du hier am Wochenende rumschneiden, deine Filme und so. Und so ein bisschen ist das mit den amerikanischen Waffen in der deutschen Bundeswehr auch. Da haben die eine Kaserne ausgesucht, wo der Chef von der Kaserne besonders irgendwie vertrauenswürdig ist. Und dann haben die Amis gesagt, so pass mal auf, Freundchen, wir geben dir mal 3, 4 Dinger, die kannst du in den Keller tun, dann nehmen den leckeren Moselwein und dann passt du da schön drauf auf. Und wenn du dich da bewährst, 1, 2 Jahre lang, dann tun wir dir noch ein paar mehr Atomwaffen hier rein. So läuft das, glaube ich, in Büchel. Aber würde ich gerne als Steuerzahler, ich würde die gerne mal anfassen, würde die gerne mal sehen. Transparenz ist wichtig.
Oder du hast einen Freund, wo der Vater bei der Bundeswehr arbeitet und der die Dinger privat bei sich im Keller irgendwie lagert. Gibt's auch alles. Ich hab ja mal hier eine Geschichte erzählt, Jan. Schon viele Jahre. Ich weiß nicht, ob es noch sanft und sorgfältig war. Dass einer aus meiner Schule von seinem Vater, der bei der Bundeswehr war, eine Handgranate geklaut hat und die im Gebiet losgelassen hat. Wir sind ein paar Tage später hin und haben uns das angeguckt. Und der Typ, ich habe sogar seinen Namen in der Sendung hier gesagt, vor 8 Jahren, hat einen echt richtig Alarm gemacht und meinte, es ist unmöglich, was du erzählt hast. Ich soll ein Statement machen, dass es nicht stimmt und so. Aber es stimmte. Das ist ja auch völlig egal. Ich weiß, dass es stimmt. Wir waren alle da und haben das Loch angeguckt von der Atombombe, von der Handgranate. Der hatte wirklich von seinem Vater eine Handgranate mitgenommen. Und wir hatten damals alle Schiss mitzugehen. Und er hat die dann losgelassen da. Handgranate habe ich voll Angst, weil ich nicht kapiere. Du ziehst den Stift und hast den Griff. Und der Griff, den musst du dann werfen oder den darfst du nicht loslassen.
Vielen Dank für die Frage. Ich habe öfter schon mit Handgranaten rumhantiert. Natürlich, es gibt da die alte deutsche Stielhandgranate. Übrigens eine Legende, dass die Deutschen viel mit Stielhandgranaten geworfen haben. Es war viel verbreiteter, die Eierhandgranate. Auch bei den Deutschen früher. Mit diesem Griff und so. Und wenn du den Griff loslässt, dann wird so ein Zeitzünder in Gang gesetzt. Und dann hast du so, ich glaube, so 3, 4, 5 Sekunden, die wegzuwerfen.
Okay, 3, 4 Sekunden noch. Das ist aber auch, da hätte ich viel zu viel Angst vor, dass wenn ich das sofort loslasse, dass es sofort meine Hand explodiert.
Nee, 3, 4 Sekunden. Also muss
aber loslassen. Aber wie kann das denn so genau eingestellt sein in der Handgranate, dass es 3, 4 Sekunden sind?
Ist Pi mal Daumen, ist nach Gefühl. Ist Pi mal Daumen. Man weiß es nicht. Zwischen 3 und vielleicht 8 Sekunden oder so, würde ich jetzt mal so sagen. Aber lass uns nicht so in Militaria abgleiten, weil ich habe das Gefühl, da ist viel zu viel Wissen draußen, was ich ehrlich gesagt gar nicht anzapfen möchte. Ey, ist das eine falsche Erinnerung oder stimmt das, dass Kurt Krömer mal mit einem Bundeswehr-Militärjet nach Afghanistan
geflogen wurde? Ja, ne? Als Waffe.
Nein, der ist mal nach Afghanistan geflogen und hat da die Truppen bespaßt.
Hat er eine Doku für den RBB, glaube ich, oder irgendwie innerhalb seiner Sendung gemacht.
Das hat er echt gemacht, ne?
Weiß ich noch, Ja, ja,
schon. Ja, okay.
Würdest du das auch machen?
Nee, würde ich nicht machen. Ich war letztens am Panzermuseum wieder in Munster, bin ich vorbeigefahren mit dem Auto, weil ich einen Termin hatte in Hamburg und bin dann zwischen Hamburg und Hannover. Ich habe wirklich voll
unprofessionell. Ich muss auch die ganze Zeit aufstoßen.
Ich bin am Panzermuseum.
Aber Männer Mitte 40, die stoßen einfach immer auf und machen auch so Geräusche.
Ich war im Panzermuseum in Munster und dann habe ich extra dem Chef vom Panzermuseum, weil der mich immer auf Twitter ärgert, dass ich da mal vorbeikommen soll, nicht immer nur reden und so, sondern mal mir die Panzer angucken, habe ich gesagt, ich bin jetzt da. Und dann sagt er, nee, Montag haben wir geschlossen. So, es war ein Montag und das war der einzige Tag. Ich hätte endlich mal ins Panzermuseum gekonnt, aber hat wieder nicht geklappt.
Folgendes grausam, wenn Leute, es gab früher dieses Ding, dass Leute so Löcher gegraben haben und da gewarnt haben, dass der Panzer rüberfährt. Das ist immer eine Taktik des Zweiten Weltkriegs und dann hat man so eine Hand, irgendwas nach unten gemacht, der Panzer ist explodiert. Das Schlimme war aber, wenn der Panzerfahrer gesehen hat, dass da ein Loch ist und darüber gefahren ist und sich die gedreht hat und die Menschen da unter zugebuddelt hat. Das habe ich irgendwann mal in der Doku gesehen, wo ich noch sehr jung war und fand das so wahnsinnig grausam alles. Ich fand schon Krieg immer grausam. Ich habe schon mit, keine Ahnung, oder hat mein Uropa mir das sogar erzählt, mit den Leuten, die da verbuddelt werden, wo der Panzer rüberfährt und die sind da drin und klatschen eigentlich natürlich unten was dagegen und dann werden die da verbuddelt, weil der Panzerfahrer die gesehen hat.
Ja, oder mit der Kette so drüber. Lass uns nicht in Gewaltfantasien oder Ekligkeiten heute ergehen, weil es ist ein historisches Ereignis passiert und ich war mit dabei. Wenn du dich das interessiert, erzähle ich gern davon, weil ich nämlich...
Bei der Krönung oder was?
Ich war gestern, also heute ist Sonntag und ich war gestern war Coronation Day, also wirklich Königin Elisabeth ist, glaube ich, 1952 gekrönt worden. Das ist fast 70 Jahre her. Das ist 71 Jahre her. Also die Mutter von King Charles, und das war mir gar nicht so klar, weil der für mich so ein altersloser Vogel ist, dass der schon 74 Jahre alt ist. Der ist schon ganz schön alt. Und ich war gestern am Coronation Day tatsächlich in London und habe mir gedacht, wenn man schon mal hier ist, dann laufe ich mal rum. Ich musste nämlich gestern nicht so richtig arbeiten. Die Kollegen waren unterwegs, mit zwei Kamerateams sind wir hier. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, jetzt fährt der Fahnder, gib Gebührengelder aus. Und für die Sendung, ja, aber das, was wir jetzt hier ausgeben, das sparen wir dann. Es gibt ja keine Sendungsaufzeichnung in Köln. Wird dann kein Geld ausgegeben. Also wir geben nicht mehr Geld aus dafür, sondern eher, würde ich sagen, ein bisschen weniger.
Aber es wird eine Sondersendung, ja?
Wird eine Sondersendung aus London, genau, und wir mit so Moderationen und so, und so ein bisschen, weil es ist ja die Woche der Sondersendungen, ich glaube, Ross Anthony war da, Marlene Lufen, Sebastian Puffpuff, Alter, das ist das Allerkrasseste. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon hier erzählen kann, aber
Oh Jan, ich will für dich sein, mit Sachen verraten, da bist du im...
Ich kann das schon verraten. Es gab Ärger, Sebastian Puffpuff. Der Moderator von TV...
Ist als Flitzer während der durch die Kirche gelaufen.
Wir hatten dieselben Hotels. Es ist wirklich kein Witz. Es war ohne abgesprochen, waren wir alle im selben Motel One. Alle. Es war Lutz van der Horst von der Heute-Show und dann morgens am Frühstück Brainpool und das Team von TV Total mit Sebastian Puffpuff. Alle waren im selben Hotel, zufällig. Und wir. Und dann...
Ein großes Hallo? Hat man sich da gefreut?
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Es ging so, also wir haben uns total gefreut. Lutz hat sich auch gefreut. Ich habe das Gefühl, dass Sebastian Puffpuff das nicht so cool fand, dass wir da auch da waren.
Ich glaube auch, dass der verkniffen ist. Ich habe mir jetzt ein paar Mal abends, wenn ich da auch im Hotel lag und so TV Total anguckt, der ist verkniffen.
Was meinst du damit?
Das ist noch ein karriereorientierter Typ der noch keine Freundschaften, weil er noch ein Newcomer ist, weil so, ich kannte ihn nicht vor TV Total. Ich weiß, dass der schon länger dabei ist, aber der muss noch sich bewähren und so und kann noch nicht sagen, hey, ja, ein Kollege oder so, sondern da wird nur so genickt noch so, weißt du, in der Phase vielleicht noch. Ich kenne mich nicht aus, aber
ja, ich will das gar nicht bewerten, aber es war auf jeden Fall ich kann das nicht im Detail ausführen, weil wir das tatsächlich für die Sendung uns aufsparen wollen, aber es ist echt da ist schon was passiert, würde ich sagen, was schon ungewöhnlich war und wo ich jetzt auch ein bisschen ernster in der Stimme werde, also ohne Witz jetzt, das fand ich schon einigermaßen bemerkenswert.
Van der Horst ist der von der Heute Magazin,
von der Heute Show, genau. Der ist normalerweise, also in Köln gehört er so zum Inventar und ich kenne ihn auch schon sehr lange früher als Jimmy Breuer, legendär bei 1Live, der quasi der No-Joke-Man, der immer Witze gemacht hat, die nicht lustig waren und der Plot war, er will Comedian werden, aber ohne lustige Witze und hat einfach...
Das ist eine Mega-Idee.
Ja, aber es... Also viele Leute machen das quasi quasi hauptberuflich ohne ironische Brechung. Ja. Und dann ist er irgendwann zur Heute-Show gegangen. Immer sehr nett, wenn wir uns treffen. Und das war wirklich ganz toll. Und vor allem das Motel One. Es waren komplett nur Deutsche da drin. Also ich bin da morgen, also
ja, das war wirklich so richtig Ding. Dumm, Alter.
Was jetzt wo ich drüber rede, fällt mir das natürlich. Es gibt wahrscheinlich außerhalb von Deutschland kennt niemand Motel One, und die Motel Ones, die es gibt, das sind einfach so Destination Hotspots für Deutsche, weil alle Deutschen halt
da ist man unter sich. Das ist wie ja, Westerland
es
hier.
War, ich ne? kam da wirklich zum Frühstück und es war nur ein Selfie nach dem anderen, Selfie. Und habe ich mir irgendwann immer abwechselnd. Ich kann jetzt nicht, bin privat hier, habe ich mich umgezogen in Arbeitsklamotten. Dann darf ich ein Selfie machen? Nee, ich kann jetzt nicht, bin in Arbeitsklamotten. Bei aller Angelungen, sorry, ey, auch an das Pärchen, da war ich abends noch, weil ich so kaputt war, auch nach diesem Sebastian Puffpuff-Vorfall am Coronation Day, bin ich abends noch, wollte ich noch zu Hamilton gehen, zum 15. Mal.
Natürlich.
Weil ich gedacht habe, ey, was machst du denn jetzt noch? Jetzt ist Coronation over. Vielleicht guckst du mal, ob es noch Theaterkarten gibt, so Restkarten am selben Tag für den Tag. Hab um 18 Uhr geguckt, um 19.30 Uhr war die Vorstellung. Es waren noch so 15, 20 Karten gab es noch und die waren so billig wie noch nie. Es gab Karten ab 70 Pfund.
Das ist aber
die
kosten kein gutes normalerweise. Zeichen, oder?
Nein, das ist ein gutes Zeichen. Das sind einfach so Rückläuferkarten gewesen. War komplett ausverkauft. Und wenn du ganz kurzfristig buchst, offensichtlich hast du noch Chancen, da Tickets zu bekommen.
Naja. Für alle Interessierten, also wenn ihr in London seid, ab zu Hamilton oder natürlich hier in Deutschland, in Hamburg.
In Hamburg.
Nur noch ein paar Wochen läuft, glaube ich, ne? Oder das bis Ende des Jahres. Nicht. Ich weiß nicht genau, ich glaube, Ende des Jahres ist vorbei in Deutschland.
Wäre wirklich sehr schade, weil das ist echt, soll ein schönes Stück sein. Meine Kollegen Miguel und Caro waren schon da und die haben gesagt, es ist sehr gut. Und ich glaube, am 12., also jetzt an diesem Freitag, erscheint auch die Aufnahme von Hamilton, also die Platte. Dann kann man sich das doch anhören. Das gibt's nur vom amerikanischen Cast bislang. Aber die deutsche Version, auch mit der Übersetzung, gibt's ab Freitag bei Spotify.
Jan, ich muss noch ganz kurz mit dir über Düsseldorf reden. Ich war in Düsseldorf, in deiner Nachbarstadt, vor ein paar Tagen und habe Konzert gespielt. Ne?
Ja, darf ich dir dazu eine SMS vorlesen? Ich habe da genau dazu zu dir eine SMS bekommen. Pass auf. Hallo, ich hatte gerade eine Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Düsseldorf und als ich da mit dem Auto ankam, lief Olli Schulz total verballert in sein Handy reden vorm Gericht rum. So, jetzt kommst du in Düsseldorf.
Ja, pass auf, ich war in Düsseldorf, ich bin, nachdem ich mich krank war, sind wir morgens angekommen, am Zack sollte ich spielen, kleiner Laden, der mir immer Glück gebracht hat, spiele ich seit fast 20 Jahren, ne? Und dann wurde mir aber noch ein Daily Hotelzimmer im NH Hotel besorgt, weil ich mich noch ein bisschen kurieren musste, weil ich dann halt echt hier mit Krankheit gespielt habe. Und dann komme ich da morgens an, 7.20 Uhr, wir sind um 7 Uhr angekommen, ich laufe rüber, es sind 10 Minuten vom NH zum Zack, also umgekehrt vom Zack zum N und H. Und dann stehe ich da an der Rezeption, sag, hier müsste ein Zimmer reserviert sein für Olli Schulz. Die Frau guckt rein und sagt, nee, gibt's ja nicht, kein Zimmer für Olli Schulz. Ich so, wirklich nicht, weil ich hatte das hier schon mal vor 2-3 Jahren, dass sie auch das Zimmer nicht gefunden haben. Das ist ein Daily-Zimmer, das heißt so ein Tageszimmer. Gucken Sie doch mal genau. Sie so, nee, tut mir leid, Ihr Name nicht, finde ich nicht. Und dann waren hinter mir diese Business-Typen und diese Frauen, die morgen schon so Stiletto und derbe abstinken und alle und diese und reiche Asiaten da. Wie es halt so ist, die typische Klischee-Düsseldorf-Welt und alle wollen irgendwie ihre Kärtchen abgeben oder ein- oder auschecken. Dann kommt noch so eine Horde Piloten rein und ich stehe da.
Ist auch noch mit dabei.
Kommt auch noch rein mit, hat die Kette umgehabt. Und dann auf alle Fälle rufe ich Wilko, mein Tourmanager, an und sag, Wilko, die haben hier kein Zimmer. Ich stehe hier schweißüberströmt, bitte mach was. Wilko schickt mir die Bestätigung aufs Handy, abgedruckt. Ich gehe wieder hin, muss mich hinten wieder anstellen, sag, hier, gucken Sie mal, hier ist die Bestätigung, das Zimmer müsste hier sein. Sie guckt wieder und sagt, nee, Zimmer ist nicht da. Finde ich nicht, tut mir leid. Ich so, aber das ist doch die Bestätigung. Ja, das ist ja seit 2 Tagen hier gebucht, hat sie dann gesagt. Man hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass sie gestern schon kommen und nicht erst heute. Ich so, wieso? Ich komme, wann ich kommen kann und hab dann mit der rumdiskutiert, hab das Zimmer nicht bekommen, bin schwitzend rausgegangen und hab das Handy in der Hand und schreie in mein Handy Wilko an. Wilko, warum ist dieses Scheißzimmer nicht für mich gebucht? Kann sein. In dem Augenblick einer aus dem Auto, düt, Olli, reg dich nicht so auf, Mann, ist noch nicht mal 8 Uhr. Und schreit da irgendwie. Und ich schwitzend zum Zackerücken. Und das war dieser eine Moment, wo ich mit den Nerven halt durch war, wo ich nicht konnte und Wilko echt auch noch doof angebrüllt habe, zurückgegangen bin, der gerade verschlafen aus unserem Bus gekommen ist, in Latschen und mit mir zusammen zurückgegangen ist zum Hotel und dann hat sie das Zimmer gefunden. Dann hatte sie gemeint, und dann lächelt sie mich an und sagt, haha, ich hab in die falsche Maske geguckt. Und dann habe ich die nochmal angeschrien und meinte, nur weil ich hier nicht so ein Anzugwichser bin, der irgendwie so New Economy-Scheiße macht, ja, weil ich muss hier nicht wie ein Arsch, also wirklich, das hat zum Glück keiner aufgenommen, das war richtig peinlich auch. Das war so ein also natürlich war es drüber, trotzdem, das ist echt in diesem NH-Hotel, das ist der einzige Punkt in Düsseldorf, wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist so eine geldoberflächliche Geldscheißstadt, was mir immer viele irgendwie schon sagen, Düsseldorf ist nicht so geil und so. Ich habe da immer gute Zeiten gehabt. Aber in diesem NH-Hotel, da wirst du echt erniedrigt, wenn du nicht Pilot bei British Airways bist oder so. Das hat mich wirklich hart was gekostet. Und ich weiß, dass Leute meinen Namen mir hinterhergerufen haben, wer ich einen cholerischen auf Düsseldorf auf der Straße bekommen habe.
Oh. Also ich habe von einem Rechtsanwalt, einem befreundeten Rechtsanwalt, der hat mir diese Nachricht geschrieben. Olli Schulz hat total verballert in sein Handy reden, vorm Gericht rum bist du rumgelaufen. Das war also dein Wutausbruch wohl auch vorm Gericht direkt.
Blutgericht ist Olli Schulz war da höchstens. Ja. Also nee, keine Ahnung, das Gericht hat, ich weiß nicht, was ein Gericht ist, aber ich habe da wirklich rumgebrüllt. Und dann habe ich auch gedacht, oh Matt Edson, jetzt kennen einen Leute erkennen einen ja dabei.
Ja, das war das.
Naja, das war auf alle Fälle Düsseldorf, dass das da wirklich in diesem NH-Hotel, da finden die immer nicht mein Zimmer. Und ich glaube, das ist immer so Dominanzverhalten, dass man nochmal wiederkommen muss. Weil es gibt auch wenig geile Hotels in Düsseldorf, ist mir aufgefallen. So, das noch zum Thema Düsseldorf. Ey Jan. Und dann habe ich irgendwie das beste Licht gehabt. Weißt du, wer mein Lichtmann ist eigentlich? Das muss ich mal ganz kurz erzählen, auch wenn ich heute die Metal am Mittwoch ist. Ich habe den Lichtmann von Iron Maiden mit auf Tour gehabt und das nicht zum ersten Mal. Rob Coleman macht das Licht für Iron Maiden und für Olli Schulz, für die beiden Großen. Und das liegt daran, dass er vor ein paar Jahren eine deutsche Frau geheiratet hat und in Berlin lebt. Und immer, wenn Iron Maiden nicht auf Tour ist und er mal Zeit hat, mit mir auf Tour geht. Das war jetzt, glaube ich, das dritte Mal oder so. Und es macht wirklich einen Unterschied. Der Iron Maiden Lichtmann, der macht den großen Unterschied. Wir hatten ein mega Licht auf der Tür und ich packe jetzt noch Stranger in a Strange Land einfach mal auf die Fidi und Bumsi Liste. Auf die Fidi und Bumsi, nicht auf die Metal Liste, weil das ist einer von den eingängigeren Iron Maiden Songs, Stranger in a Strange Land. Außerdem, wenn wir schon dabei sind, möchte ich mich bedanken bei Rüdiger Bierhorst von den Monsters of Liedermaching, der mir seine Platte in Kammgarn zurückgelegt hat. Sehr netter, ich mag die Musik von dem. Vielen lieben Dank auch und ich wünsche dir alles Gute und gute Besserung und dass du schnell wieder gesund wirst. Meine Leute von Rüdiger Bierhorst, von seiner neuen Platte, möchte ich auch gerne auf die Liste packen. Dann habe ich Leserbriefe bekommen von Leuten, die gesagt haben, pack doch mal das oder das drauf. Packe ich jetzt Papierfliegerfrau von Nun flog Dr. Rabe. Hat sich jemand gewünscht, der diese Band von live gesehen hat und meint, seitdem ist er besessen von der Musik von denen. Also packe ich den Song auch auf die Liste und frage dich, Jan Böhmermann, ob du auch noch irgendwas auf die für die Bumsi-Liste packen.
Ja, ganz lieben Dank, mein lieber Olli. Ich hab diese Woche tatsächlich einen Song, den ich bislang mal super nervig fand, von, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Joan Baez, ich glaube ja, Joan Baez heißt sie, ne? Joan Baez, Here's to You. Ich habe immer, diesen Song kenne ich schon sehr lange, also bestimmt 25 Jahre ist der mir irgendwie so ein bisschen im Ohr. Here's to you, Nicola und Bart, forever. Ich dachte immer, ja, Nicola und Bart ist irgendwie so ein Hippie-Pärchen, so ein bisschen, was irgendwie so viel Drogen genommen hat und dann sind die irgendwie gestorben, aber weit gefehlt. Es ist ein hochpolitischer Song, das wusste ich gar nicht. Es handelt sich nämlich bei Nicola und Bart um die beiden italienischen Auswanderer, Anarchisten Ferdinando Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti, die in den 20er Jahren, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, als in den USA Sündenböcke gesucht wurden für die schlechte wirtschaftliche Lage und auch so anarchistische Bewegungen aufkeimten. Und das waren zwei italienische Einwanderer, die sich sehr eingesetzt haben für ihre Mitmenschen, auch so ein bisschen, ich sag mal, heute hätten sie einen Podcast, würde ich sagen. Und denen wurde ein im Nachhinein sagt man das ein Mord in die Schuhe geschoben oder ein Raubmord in die Schuhe geschoben und der gesamte Prozess wurde jahrzehntelang auseinandergenommen und 1977 kam man dann spätestens zu dem Schluss, das war alles wirklich politisch motivierter Justizmord, man hat die beiden umbringen wollen, um ein Signal zu senden in die Szene und Nicola und Bart sind zwei zu Unrecht auf dem elektrischen Stuhl hingerichtete italienische Einwanderer in Amerika, die in Massachusetts verurteilt wurden zum Tode und dieser Song, den Joan Baez eben den beiden geschrieben hat, ist eine quasi eine späte Rache oder eine Unsterblichmachung. Das ist der Sinn des Songs. Also jetzt ist zwar traurig, aber ihr bleibt. Und ich habe immer das Pärchen, Hippie-Pärchen, so ein bisschen wie am Tag, als Conny Kramer starb.
Ja, zu viel ja.
Aber ist nicht. Es ist noch ein das bisschen
tiefer. Das ist ja noch ein Tag, als Conny Kramer starb, ist ja die Melodie The Day They Drove Old Dixie Down von The Band, von der Band. Also ist ja auch eine Coverversion schon gewesen, nur mit einem anderen Text.
Genau,
interessante
genau.
Geschichte. Bob Dylan, der ja mit John Baez zusammen war, hat auch für den damals zum Tode verurteilten Musiker Hurricane, Carter heißt er, glaube ich. Carter Hurricane war sein Spitzname, der angeblich drei Leute Leute umgebracht haben sollte, einen Song geschrieben, der Hurricane heißt, und seine ganze Kriminalgeschichte, 7 Minuten, ewig langer, von der Platte Desire, packe ich auch mal auf die Liste, passt sehr gut thematisch dazu. Der wurde dann tatsächlich freigesprochen, der Hurricane. Carter, den ganzen Vornamen weiß ich gerade nicht. Und auch darauf hin, dass dieser Song geschrieben wurde von Bob Dylan, Hurricane, den packe ich auch noch auf die Liste. Und dann hat mir hier auch noch einer geschickt, das muss ich auch noch auf die Liste packen, von der Band Okay, Danke, Tschüss, die neue Single Was ist mit uns? Das haben sich mehrere Leute auch gewünscht, packe ich auch noch auf die Liste. Was ist mit uns von der Band Okay, Danke, Tschüss? So, da habt ihr erstmal ordentlich wieder Musik zu hören hier.
Und ja, sehr schön.
Ich bin noch ein bisschen neben der Spur, ich komme echt gerade heute von Natur wieder. Jan ist irgendwie gerade schon wieder recherchieren, die Geschichte Englands aufzuarbeiten.
Ich kann gleich noch, oder möchte gleich noch ein bisschen wirklich Details zur Coronation, weil man hat ja so viel mitbekommen, natürlich, es war alles voll mit Medienberichterstattung, aber so ein paar persönliche Sachen kann ich noch beitragen und noch eine kleine Seiteninformation von einem meiner Lieblings-Twitter-Accounts, solange es Twitter noch gibt, sollte man es genießen, verrückte Geschichte, Dr. Guido Knapp, alias Joachim Telgenbüscher aus Hamburg, liebe Grüße, hat wieder einen tollen, das wird dir auch gefallen, einen tollen Fakt aus der Geschichte aus dem Jahr 1972, ein Jahr bevor du geboren wurdest, um mal so ein bisschen das zeitlich einzuordnen, weil Dr. Sommer in der Bravo geschrieben hat, dass Onanieren weder krank noch schwul noch unfruchtbar mache, setzt die Bundesprüfstelle die Zeitschrift auf den Index der jugendgefährdenden
Schriften. Really?
Ja, Alter. 1972, Alter. 1972 und das war damals so das Maß, der Maßstab und was man so machen konnte. Ja, offensichtlich dachten die Menschen damals, dass wenn Kinder zu viel onanieren oder Menschen, dann könnte man krank werden oder vielleicht blind. Oder unfruchtbar. Schwul oder blind. Vor allem auch der Dreiklang. Krank, schwul, unfruchtbar. Mein Gott. Was ist härter? Man weiß es gar nicht, was schlimmer ist. Krank, schwul oder unfruchtbar. Wir machen ein kleines Päuschen. Mhm. Ich schaue jetzt mal aus dem Fenster und atme noch ein bisschen Londoner Luft. Wir müssen jetzt uns langsam vorbereiten auf den Eurovision Song Contest. Ich habe heute von einem Hotel eine Werbung bei Instagram gesehen. Die laden ein österreichisches Hotel zur Public Viewing Party, wo Leute den Eurovision Song Contest mit unseren Kommentaren sich angucken wollen. In diesem Hotel. Schicke ich dir gleich mal. Habe ich vorhin bei Instagram gesehen.
Dann sollen die aber auch ein Motto machen, dass es eine Olli Suite gibt, eine Janni Suite und sowas vielleicht. Das können wir richtig, das ganze Wochenende so ein Motto draus machen.
Ja, fand ich aber ganz süß. Wie das technisch funktioniert, das habe ich alles rausgefunden und recherchiert, das werden wir gleich alles klären. Wir müssen so ein paar Sachen, ich habe schlimme Neuigkeiten von Lord of the Lost mitbekommen, da ist jetzt auch die Vorberichterstattung glüht.
Ich wiederum habe auch von Leuten innerhalb meiner Crew, wir sind gestern ja mit dem Bus die ganze Nacht gefahren, haben uns über den ESC unterhalten, weil das alle relativ spannend finden, dass ich das moderiere, beziehungsweise Leute auch gibt, die sagen, die haben Chance, nicht ganz so schlecht abzukacken, wie die ganzen anderen deutschen Acts der letzten Jahre, weil das ein bisschen mehr an Rammstein und deutsche Teutonik erinnert und dadurch wahrscheinlich auch einige Leute ansprechen könnte.
Das glaube ich auch. Ich glaube aber nicht, dass wir Chancen auf einen Sieg haben. Ich sei ihnen gegönnt. Meine Betrachtung von Deutschland beim Eurovision Song Contest geht eigentlich komplett losgelöst von Lord of the Lost, die ist übergeordnet. Also ich freue mich, wenn Deutschland gut ist, mir ist egal, wenn Deutschland schlecht ist und ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn Deutschland gewinnen würde mit dem Song. Das fände ich schon irgendwie so ein bisschen
berechnend.
Nein, es ist so ein bisschen berechnet. Ich finde, es ist so durchberechnet und aber warum, mehr dazu gleich.
Ganz gut, warum war eigentlich Alex? Ich habe heute wurde mir so ein Video von Alexander
Klavs.
Markus.
Ach so, das verstehe ich eh nicht. Also
warum
Alexander
der
Marke,
Typ, der nun mal wirklich ein Phänomen ist, ne, der wirklich one of a kind ist in Deutschland, ne, finde ich so, den man nicht so richtig greifen kann, der auch, ich habe ihn mal kurz kennengelernt, auch bei einer Kurt-Krömer-Veranstaltung, wo du auch immer, der dich auch im Unklaren lässt, wie viel ist gespielt, was es war, wie ist sein Spirit dahinter so, ne, also wirklich der das seit Jahren aufrecht hält und immer wieder faszinierende Songs und Videos macht, ne, dass wir den da noch nicht zum ESC geschickt haben, wundert mich tatsächlich. Ich finde, der ist auch ein Kandidat dafür einfach. Aber können wir gleich drüber reden.
Ich glaube, das Gute an Alexander Markus ist, dass er das eben checkt, dass es nicht sein Ding ist, sondern dass er weiter im Unklaren bleiben möchte und sich halt nicht so abkulten lassen will. Weil ich so ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, ich würde auch nicht so gerne einen Song machen für einen Eurovision Song Contest. Finde ich irgendwie ein bisschen eklig. Weil du gehst in die Maschine rein, da hast du irgendwelche NDR-Hierarchien, die dir dann sagen, was du machen musst, damit du bei TikTok gut ankommst. Denkst du, aber du bist 62.
Und
also
was willst du denn? Er ist ja selber ein Künstler, der weiß ja, was er will, der wird sich da jetzt nicht
reinreden lassen. Genau, genau. Und Alexander Markus, glaube ich, das ist ihm zu durchformatiert oder sowas. Also ich kann das schon verstehen. Und ey, über Alexander Markus haben wir noch nie gesprochen, ehrlich gesagt, ne? Der begleitet mich auch schon seit 20 Jahren oder so gefühlt.
Ja, es ist ich finde ihn so faszinierend immer noch. Und ich mag das auch gerne. Es gibt auch immer Momente, wo ich denke, ich möchte jetzt mal ein Video wieder von dem sehen, von diesen alten Videos, wo der Enge eins vorher so diesen Tanz macht und wie er da so wirklich geil.
Ist die geilste, Stelle in Selber machen lassen von Deichkind, packe ich direkt auf die Liste mit drauf, ist die, das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß.
Aber
von Alexander
Markus. Haben wir das nicht schon mal drauf, aber egal.
Selber machen lassen von Alex, von Deichkind.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Lied schon drauf ist.
Wenn es schon drauf ist, hört es euch an. Wenn nicht, dann packen wir es drauf. Und die drei Zeilen von Alexander Markus, allein dafür lohnt sich das. Wir machen ein kleines Päuschen. Mehr gleich zur Coronation, zum Eurovision Song Contest. Ich werde noch ein bisschen ASMR-snackmäßig, weil ich habe mal so ein Mikrofon. Ich habe mein altes Late-Line-Headset. Mit diesem Headset hier.
Ich dachte schon, was ist das? Ja, ich habe das gerade gesehen.
Altes Sennheiser-Headset. Das hatte ich schon bei Radio Bremen. Das erkennt man, guck mal, ich mach's hier. Setz mal ganz kurz ab. Man erkennt.
Oh ja, den gelben Ohren. Schmeißt er drin, schon Janis.
Siehst du das?
Was?
Diese Muscheln sind so abgewetzt hier schon. Da hat man so kleine schwarze.
Und diese Piegel gelbe Creme, die da so rumwabbert.
Nein, hier ist so, da ist so eine schwarze Sache oben drauf bei diesen Sennheiser-Dingern und dann geht die mit der Zeit ab und löst sich so auf, weil die sind locker 20 Jahre alt. Genau, hat man die immer im Ohr und so.
Wie eine Haut, die verbrannt ist. Genau. So Leute, wir machen kurz Pause, sind dann gleich wieder da. Heute mit der großen Late-Spät-Ausgabe, kann man sagen, ne?
Also. Ja. Genau. Ja, zu spät, aber wir sind da und wir sind zuverlässig da. Sorry, es hat nicht sollen sein, aber es kann manchmal passieren. So, bis gleich bei Fest und Flauschig hier am Montag, am Sonntag bei Spotify auf jeden Fall.
Bin krankgeschrieben, bin gerade aus dem Krankenhaus raus. Träumerschlaumer oder wie man die Scheiße nennt, Alter. Mir tut der ganze Nacken weh, Alter. Und einen Schock habe ich.
Ja. Den haben viele unserer Hörer und Hörerinnen auch bekommen, als die
schöne
Sendung
Überleitung. Sehr nicht, schöne Überleitung.
Sehr schöne Überleitung. Nicht da war. Ja. Etwas verspätet. Nochmal, The Big Sorry, vielleicht auch der Titel der heutigen Sendung, The Big Sorry. Klingt irgendwie wie so ein Film aus den 50ern.
Ja, mit Tom Hanks oder so.
The Big Sorry. Film. The Big Sorry mit Tom Hanks
Danny,
damals.
Danny DeVito, Meg Ryan, Tom Hanks und Danny DeVito. Als Vater Danny DeVito. Und
einer unmöglichen Liebe.
In eine unmögliche Liebesgeschichte. Eine unmögliche Liebeskomödie, Verwechslungsliebeskomödie.
Big Sorry, genau. Und wir sind auch hier heute mit dem Big Sorry, wie gesagt. Jan, ich habe gerade eben, während ich auf Toilette war, natürlich wieder rumgescrollt bei Instagram. Und da hat mir Deutschlandfunk folgende Nachricht reingespielt. Die will ich mal kurz vorspielen. Pass auf. Ja.
Stellt euch vor, Jan Böhmermann würde in seiner Show keine Gags mehr machen oder einfach nur Däumchen drehen. Oder es würden gar keine neuen Folgen mehr kommen. Das könnte nun der Fall in den USA sein. Zum Beispiel bei Late-Night-Shows mit Jimmy Fallon oder Jimmy Kimmel. Denn deren Gag-Autoren sind zurzeit im Streik. Wer streikt jetzt genau? Die Writers Guild of America hat zum Streik aufgerufen.
Ja. Siehst du, die haben zum Streik aufgerufen. Jetzt frage ich natürlich sofort, wie würdest du das denn machen, wenn deine Gagschreiber irgendwann für deine Sendung wirklich mal auch in Streik gehen? Weil alles, was in Amerika ist, kommt 2 Jahre später auch nach Deutschland rübergeschwappt. Und dann gibt's hier nämlich den großen Streik. Und dann rufst du mich nämlich an und sagst, Olli, hast du dein altes Witzebuch noch?
Genau. Ja, ich sag mal, bevor bei uns...
was ich eigentlich sagen will an deine Mitarbeiter, eine kleine Nachricht. Ihr könnt gar nicht streiken, weil ich habe noch mal ein altes Witzebuch. Das würde ich ja jederzeit geben. Echt jetzt.
Genau. Selbst wenn ihr streikt, Olli Schulz hebelt das alles aus. Und zwar einfach nur just for fun, um euch einen reinzuwürgen mit seinem Witzebuch.
Deswegen hier German Gagschreiber Streik und so ist nicht. Wirklich, also solange wir haben hier alle noch pures Gold im Keller versteckt. Also
ja, wirklich. Ey, und mit Ausnahme meiner Redaktion, die ich wirklich davor absolut schützen muss, würde ich sagen, das würde auch nicht sonderlich auffallen, wenn dann die deutschen Comedy-Shows auf Basis von Olli Schulz Witzebuch werden würden. Ey, ich finde das ganz faszinierend, dass dieser Writers Strike auf Leute so gerade in so einem angesagten, medienaffinen Berliner Milieu, dass dieser Writers Strike so ähnliche Reflexe auslöst wie überhaupt amerikanische Late Night. Also dass man heute als cooler progressiver Typ oder Typin in der Lage ist, das alles online sich anzugucken. Das führt dann dazu, dass viele Leute sich die deutschen Sachen gar nicht mehr angucken, weil sie sagen, ja, es ist original, es ist immer viel besser, es ist in Amerika. Und auch, dass der Writer Strike für viele Leute sich so anfühlt, als wäre das, was uns betreffen würde. in Deutschland. Ja, ja. Weil ich bin total solidarisch mit den Writern. Ich so, what's
going on? Ja, das Problem ist, die haben leider ganz andere Arbeitsbedingungen als wir und haben nun mal auch ein ganz anderes System. Aber
die haben vor allem so viele Leute, die professionell arbeiten, dass es sich lohnt, eine Writers Union für Writers aufzumachen. Ich wüsste gar nicht, also wahrscheinlich gibt es irgendwie einen Verdi-Zweig, aber ich wüsste jetzt nicht, dass speziell schreibende Menschen gewerkschaftlich organisiert, schreibende in Entertainment-Business, schreibende Menschen, da gibt's gar nicht so viele Leute, also Gewerkschafter wie Annika Decker, Magnus Fattroth, ein paar Drehbuchautoren und Ralf Kabelka.
Das war's. Da haben die drei streiken, ist sowieso Deutschland
angelegt. Eine mittelgroße WhatsApp-Gruppe, ehrlich gesagt. Und keine Gewerkschaft. Das kriegt man alles noch so unter Freunden auf einem kurzen Dienstweg, werden die guten, die Premium-Autoren sprechen sich ab. Da muss gar nicht gestreikt werden. Ich find's auch total süß, dann so Insta-Stories, ey, ich bin total solidarisch und dann werden so alte Videos geteilt, man denkt so, Alter. Ja. Wenn du da so hinterher bist, wenn dich das so interessiert, dann tu mal deinem Land einen Gefallen, deiner Kultur mal einen Gefallen und geh doch mal rein in das Business. Hör auf, schmeiß mal dein verkacktes erstes juristisches Staatsexamen in den Müll und mach mal was Vernünftiges, wenn du glaubst, wenn du dich ja schon interessant findest. Das ist nämlich eh das Ding. Bei uns in Deutschland, ey, jetzt fahre ich, das guck mal, einer meiner Leidenschaftsthemen. Warum gibt's keine vernünftigen Ausbildungen dafür? Entertainment. Und warum simulieren wir so komische Writers' Rooms, wo, also aus meiner Erfahrung, das ist echt alles ausgedacht.
Weil das für die Deutschen kein richtiger Job ist. Für die ist das einfach Medien und so, deswegen gibt's da keinen richtigen Beruf.
Ja, das merkt man am Nachwuchs. Also natürlich gibt's wahnsinnig viele tolle, ambitionierte, gute Leute. Aber zu checken, dass das ein Job ist, den man, also dass man, die Leute, die ich kenne, die das machen, sind alles Quereinsteiger. Die waren mal irgendwie in der Bank und waren dann nicht gut genug beim Geld zählen oder das fehlt.
Ja, die sind auch Quereinsteiger,
wenn man es ganz genau sieht.
Ja.
Aber das kann man doch, das sind ja keine dummen Leute, sondern im Gegenteil, das sind sehr schlaue Leute, sehr schlaue, sehr sensible Leute.
Die sich die Welt angeguckt haben von allen möglichen Seiten und Perspektiven.
Ja, das ist es wirklich. Und von diesen Leuten gibt's ganz viele und dann gibt's noch einen ganz kleinen Prozentsatz von vielen Leuten, von diesen Leuten, die dann auch in der Lage sind, ihre Gedanken geordnet zu Papier zu bringen. Und das begreifen und dann Spaß dran haben und Spaß an Sprache haben. Und es gibt nicht genug, glaube ich, in Deutschland, als dass man da jemals einen Streik erwarten könnte. Aber da möchte ich dich mal direkt dazu fragen. Ja. Es gibt ja zurzeit, ausgelöst von dieser Til Schweiger-Debatte, auch mit unserer lieben Freundin Nora Tschirner, die sich diese Woche da echt in den Kugellager gestellt hat.
Und keiner ist nachgezogen. Das war noch das
Schönste. Und bislang ist keiner nachgezogen. Gibt es ja quasi ein zumindest ähnliches Thematisieren von miserablen Arbeitsbedingungen in der Entertainment Branche. Und hast du das Video von Nora schon gesehen, wo sie im Auto sitzt?
Na klar, das habe ich. Also das zweite jetzt, nachdem, glaube ich, der Chef von der Konstantin sich irgendwie gemeldet hat und gesagt hat, dass Nora irgendwie mit denen zusammengearbeitet hat und wohl nicht sich dazu geäußert hatte vorher. Und das jetzt als Begründung irgendwie nimmt, warum das wohl nicht so sein kann. Was auch, ich meine, ganz ehrlich, das ist auch so hanebüchend gewesen. Und Nora hat, glaube ich, jetzt nochmal ein neues Statement gemacht, wo es um ihre eigene Person geht, was sie eigentlich gar nicht so lieb ist, weil darum sollte es ihr nicht gehen, sondern um diese Zustände, die da wohl herrschen. Ich kann nur sagen, ich habe erst nur einmal mit Til Schweiger zusammen gedreht, als Schulz-Kowski.
Du hast, Moment, ich dachte in dem Film, ich wollte gerade sagen, du hast schon mit Til Schweiger gedreht? Da waren wir beide besoffen.
Wir haben zusammen noch für Schuskowski war ich auf dieser Medienboard-Veranstaltung. Ja. Und das größte Ding war, dass er damals mit seiner Freundin irgendwann aufgetaucht ist und die Fotografen da Spalier standen, um unbedingt ein Foto von ihm mit seiner Freundin zu machen. Auch diese beschissene Wichtigkeit, die mir damals schon Spaß gemacht hat, zu zerstören. Dieses, na und, entweder ist ein guter Schauspieler oder nicht. Daniel Day-Lewis kommt da auch nicht hin um 12 und sagt, Alter, ich bin hier mit meiner Freundin, dann könnt ihr Fotos machen. Und diese Wichtigkeit, mit der er da schon stand und dann den lieben, guten, alten Olli Schulz-Kowski, Charles Schulz-Kowski, abblitzen lassen wollte, das hat gleich gezeigt, ist ein angestrengter Typ. Der kann nicht glücklich sein. Der hat nie gelernt, in sich zu ruhen. Der wollte immer Erfolg, der war immer geil. Und jetzt hat er diesen Erfolg und ist scheiße geworden, weil er nie wusste, wie man den richtig feiert und wie man das Leben genießt mit Erfolg. Weil das ist ja auch noch ganz wichtig, dass man anfängt, dann privat ein guter Mensch zu werden und nicht nur ein Erfolgswichser zu sein. Aber, mein Gott.
Das ja, ist aber Nora hat sich echt, also erstmal hat sie sich exponiert, so als, ich glaube, als lauteste Stimme nach diesem Til Schweiger-Ding, die gesagt hat, ja ey, ganz
ehrlich. Sie hat aber auch zwei, drei richtige Hits mit ihm gehabt. Kein Ohrhase und dann gab's noch einen, so Cucawamba oder sowas. Ich weiß nicht. Oder Kukawe, Kukaluku, irgendwas genau. Mit Kuk. Ja, ich weiß ja, was sowas. Kukawamba, Kukiluki oder so. Irgend so ein witziges Wort.
Kukawambo.
Pocahontas, nein, so eine Art sowas. Ich weiß. Kukawamba, Kukuwei. oder? Coco Way, irgendwie so. Ich guck diese Filme nicht, Mann. Ich sehe da uns den Namen auf dem Plakat und dann gucke ich gleich weiter.
Coco Way. Also Nora ist glaube ich wie keine zweite mit den großen Hits von Til Schweiger assoziiert, deswegen glaube ich auch die besondere Verantwortung oder dieses besondere Gefühl, da sich äußern zu müssen, und alleine, dass dann der Konstantin-Chef sagt, ja, aber jetzt beschwert sich da die Nora Tschirner, aber die hat ja gar nichts, hätte ja mal was sagen können. Also abgesehen davon, dass es nicht stimmt, dass Nora ja offensichtlich was gesagt hat, und zwar sehr lang und auch schriftlich, allein das dann so als Chef von so einer riesen Filmfirma, die gerade im Kugelhagel steht, dann einfach zu den Ball mal wieder zurück an die Schauspielerin zu geben, so nach dem, ja, ey, wenn du was gesagt hättest, dann kannst du dich auch mal selber, ey, Chef von Konstantin, du kannst dich auch mal selber kümmern, Geschäftsführer.
Ja, ich habe den gesehen, den Typen, auf dem Foto gerade eben. Naja.
Aha. Naja, gut, wollen wir nicht nach Äußerlichkeiten gehen.
Gehen wir nicht nach Äußerlichkeiten. Mann. Jan, was wir auch noch sagen können, ist, dass am Mittwoch, wir machen am Mittwoch nochmal Boomer Crunch, und dann können wir schon mal sprechen, weil ich glaube, am 9. und am 7. sind die beiden Halbfinale des ESC, des Eurovision Song Contest. Und da entscheidet sich jetzt auch, ob Österreich überhaupt dabei ist. Unser Arbeitgeberland. Und ich drücke natürlich absolut die Daumen, dass Who the Fuck is Edgar es wirklich ins Finale schafft. Und was ich ein bisschen ungerecht finde an dieser ganzen Aufteilung ist, dass 6 Länder einfach gesetzt sind, und zwar die großen 6, und Deutschland gehört zu den großen 6 Ländern der Finalteilnehmer, die auf alle Fälle dabei sind. Warum eigentlich? Wir haben doch immer nur abgekackt. Warum gehören wir zu den großen 6?
Man muss, ich glaube, mindestens einmal an einem Weltkrieg teilgenommen haben, um zu den großen 6 Ländern zu gehören. Und Deutschland hat sogar zweimal teilgenommen, Teilgenommen kann man nicht sagen, aber zweimal verloren zählt wie zweimal teilgenommen. Also teilgenommen hat Deutschland ja im Grunde genommen nicht.
Nee, nicht wirklich. Also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Ukraine sind bereits gesetzt, ja. Und da gibt es Marco Mengoni singt Due Vite für Italien zum Beispiel. Blanca Paloma singt Aea für Spanien. Ach, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir dann die Songs ansagen werden.
Oh Gott, Alter, Blanca Paloma. Da ist Brainstorming auch ein bisschen früh abgebrochen. Wir haben einen spanischen Eck, wie nennen wir sie? Blanca Paloma. Alles klar. Blanca Paloma, Blanca.
Dann ist Tworki aus für Ukraine dabei mit Heart of Steel. Habe ich noch nicht gehört. Deutschland mit Blood and Glitter. Und La Zara ist für Frankreich da mit Evidement. Das heißt also auf alle
Evidement.
Fälle heißt
Evidement.
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 Evidement. Evidement. Genau. Oh. Das wird wahrscheinlich der Highlight werden, wenn wir dann die ganzen Songtitel vorstellen.
Ja, ich sag mal so, ich glaube, es ist ja ohnehin einer deiner großen Stärken, aus einfachen Bandnamen,
Namen ist meine Stärke.
Oder auch Filmtiteln einfach ein Entertainment-Gold zu machen. Ich freue mich da schon sehr allein auf die Vorstellung der jeweiligen Titel. Ich muss eine Sache sagen, wir hatten so einigermaßen ambitioniert, hatte ich gedacht, vielleicht kriegen wir das noch hin. Hab vielleicht dein Schedule falsch eingeschätzt, dass wir vor dem Eurovision Song Contest noch jeder einen Ersatztitel starten können, rausbringen können, den wir quasi dann in den Ring werfen können bei der BBC, falls Lord of the Lost abkacken. Und tatsächlich, ich habe das nämlich schon so ein bisschen gerochen, weil Lord of the Lost...
Wieso kacken die? Die abkacken?
Die kacken nicht, aber ich habe das Gefühl, dass bei denen, und das wollte ich jetzt gerade sagen, es erschien nämlich heute ein Interview, bei denen ist Lampenfieber, glaube ich, tatsächlich ein Ding, weil ich glaube, so eine große Bühne haben die noch nie gehabt, und die sind zwar erfahren, aber du hast ja selbst erzählt, wie heißt nochmal der eine Frontmann?
Chris Harms heißt der.
Genau.
Und der auch Produzent ist von Swiss und die anderen und vielen
ist ein Typ, der hinter den Kulissen vor allen Dingen große Stärken hat, auf der Bühne sicherlich auch toll, aber ich glaube, die größere Sicherheit hinter den Kulissen hat, und dann so quasi ins Rampenlicht zu kommen, ich kann mir schon vorstellen, dass das eben Nervosität ist, und wenn man die Imodium Akut jetzt vergessen hat, zum Ryanair-Flieger nach Liverpool, und dann das kann ja mal passieren, wenn man, da hast du was Falsches gegessen, irgendwie in ein falsches Pastry reingebissen am Flughafen oder sowas. Und dann stell mal vor, Durchfall in Liverpool.
Oh klar, das wäre natürlich schlimm. Aber wenn der Chris Harms aufgeregt ist, dann soll er vorher noch zu unserer Sprecherkabine kommen, dann gebe ich ihm einen kleinen Sticky, so einen kleinen Weed, also kleinen zum Runter, eine ganz kleine, milde Dosierung. CBD.
Naja, also, ich hab auf jeden Fall gedacht, sicherheitshalber mal einen Backup-Song vorbereiten. Und vielleicht, dass wir sogar in einen Wettbewerb treten. Was ich nicht bedacht hatte, ist, dass eine Tour ja noch läuft und dass es auch dir nicht möglich sein würde. Deswegen habe ich gedacht, ich mache einen Song, mit dem du zumindest musikalisch vielleicht ein bisschen einverstanden bist. Und zwar habe ich mir vorgenommen, ich würde gerne einen Song machen und sitze auch schon länger dran, weil ich habe im Gegensatz zu dir, muss ich nicht arbeiten. Ich mache hauptsächlich eigentlich nichts.
Du hast Gagschreiber.
Ich habe Gagschreiber, weil die sind zu gut bezahlt, als dass sie jemals streiken würden. Und die machen für mich die ganze Arbeit. Ich lege die Füße hoch und mache eigentlich gar nichts. Und ich habe dann einen Song geschrieben und ich habe mich inspirieren lassen, tatsächlich von meinen beiden kreativen Leitplanken. Auf der einen Seite Olli Schulz und auf der anderen Seite Morrissey. Mhm. Also die beiden großen Singer-Songwriter, die mich links und rechts flankieren. Und es gab einen großen Moment, wo diese beiden Singer-Songwriter zusammengekommen sind. Du erinnerst dich vielleicht an unseren gemeinsamen Morrissey-Moment.
Das also, große Trauma unserer Freundschaft.
Also du wirst dich nicht daran erinnern, du warst ja nicht da, ich war da.
Das Morrissey große war Trauma. Da. Nach Stalingrad kommt gleich das große Morrissey-Desaster von 2008.
Wo ich mal Morrissey-Karten organisiert habe und wir in der Columbia-Halle und auf dich gewartet habe und dann irgendwann, ja, du da nicht gekommen bist. Wieso?
Ich steckte damals in einer toxischen Beziehung. Ja, ist so sad but true.
Naja, auf jeden Fall warst du dann nicht da. Und das Gefühl, was ich an dem Abend mitgenommen habe, ist vor allem Enttäuschung. Und das sind so diese drei Dinge, die ich in diesen Song eingebaut habe. Und jetzt, ich würde ihn dir gerne mal pitchen. Okay. Und zwar ist es, die Idee ist, zum einen Deutschland auf seinen Platz in der Staatengemeinschaft der Welt zu setzen. Auf der anderen Seite aber auch für den Eurovision Song Contest so eine Art Reverse Psychology. Also sich extra schlechter machen, damit die anderen aus Mitleid einen besser machen.
Also Fishing for Compliments mäßig, aber richtig tief stapeln.
Genau. Also, aber auch, ne, das soll jetzt kein Angriff sein auf Lord of the Lost, aber wenn die abkacken sollten, auch das muss dieser Song ja berücksichtigen, dann soll dieser Song jedes Mal gespielt werden, wenn Lord of the Lost 0 Punkte haben. Und zwar heißt der Song Allemagne 0 Points. Allemagne 0 Points. Allemagne 0 Points. Germany 0 Points. Also einfach nur Allemagne 0 Points. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ich muss noch ein bisschen in mich gehen.
Ist halt ganz witzig. Schon eine ganz gute, also schon
gut. Also Deutschland 0 Punkte. Allemagne 0 Points. Und der Song hat Elemente sowohl von Morrissey, von der großen Enttäuschung, die ich mit Morrissey und dir erlebt habe. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs und habe quasi einen Filmbeitrag darüber gemacht, wie ich mich inspiriert haben lasse für diesen Song. Und auch da spielst du eine Rolle. Ich war heute auf dem, wird groß.
Sag mal, wann kriegen wir das denn zu hören? Schaffst du es denn noch vorm ESC?
Genau, also das Ding ist, den Song, der wird schon rauskommen. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt schon diese Woche, spätestens am Freitag kommt das Video raus. Okay. Und die Idee ist quasi, dieses Video und diesen Song noch rechtzeitig bei der BBC abzugeben, damit, falls Lord of the Lost am Samstag abkacken, die diesen Song nehmen könnten für Deutschland. Das ist die Idee.
Musst du aber ein Kostüm noch mitnehmen, falls du aus der Sprecherkabine schnell auf die Bühne musst.
Das ist einigermaßen unproblematisch. Zur Not, wenn der Song und die Performance nicht so steht, macht man was Krasses auf der LED-Wand. Das ist ja immer so. Da wird irgendwie der Windows 95-Bildschirm schon noch großgezogen. Ich habe diese Woche noch einen Telefontermin mit dem Fernsehdirektor des Norddeutschen Rundfunks. Hat er drum gebeten. Ich habe ihn erstmal ein bisschen hingehalten, weil ich gesagt habe, ich muss noch arbeiten, aber es wird noch stattfinden. Ich werde ihn dann darauf vorbereiten, dass ich parat stehe und werde da ein gutes Wort einlegen, zum einen beim NDR, dass wir, falls wir das gut machen, dass wir Peter Urban ablösen können, zumindest im Zweikanalton. Und ich möchte auch um Entschuldigung bitten, falls Peter Urban sich durch unsere Anwesenheit da in Liverpool beleidigt fühlt. Ich kann mir vorstellen, weil er hat scharf geschossen gegen uns, hast du auch gelesen?
Ja, er gegen dich. Bei mir meinte er, ich habe noch Humor, hat er gesagt. Ich glaube trotzdem, wenn wir den sehen, schütteln wir ihm die Hand. Ich mag den gerne. Ich finde ihn auch sympathisch. Ich möchte da auch jetzt nicht hier irgendeine Front aufkommen lassen. Wir haben das auch nicht gemacht, um gegen ihn irgendwas zu schießen.
Nein!
Weil wir beide einfach voll Bock haben, so ein Event zu moderieren. Auch zu sehen, ob wir da an unsere Grenzen kommen. Es kann ja auch wirklich eine Niederlage werden, wo man sagt, ja, Podcast können die beiden, aber ESC nicht nochmal. Hey, es ist ein Versuch und ich freue mich total darauf. Tatsächlich.
Und ich würde mich freuen, wenn es am Abend in Liverpool am 13. heißt, Deutschland hat gewonnen, Olli und Jan haben verloren. Ist da auch mal was anderes.
Sonst
immer
nur
anders. Sonst ist immer andersrum. Sonst immer jede Woche bei Spotify anders.
Ja, genau. Sonst ist es immer andersrum. Auf alle Fälle, ich bin gespannt auf das Video. Es klingt jetzt ja schon alles richtig spannend, als wenn du richtig Energie da reingesteckt hast. Ich, Jan, habe die nächsten Wochen noch so viel zu tun, leider. Das sind jetzt die härtesten Wochen des Jahres tatsächlich. Ich muss nicht nur ins Studio, sondern muss nach Mallorca fliegen tatsächlich.
Ey, das wollte ich dich fragen. Du hast noch einen Filmdreh jetzt vor Freitag?
Nicht vor Freitag, direkt nach Freitag habe ich einen. Also ich fliege direkt im Anschluss an unsere Liverpool-Geschichte nach Mallorca für ein Dreharbeiten für eine Serie. Da habe ich noch nicht so viel verraten, wo ich in meiner Paraderolle als
Olli Schulz
als Olli Schulz auftreten werde. Dazu kann ich sagen, ich habe glaube ich vom Jahr schon hier erzählt, dass ich als Kaiser Wilhelm II. Bei einer Serie von Ricky Gervais German Genius mitgespielt hätte mit Kida Ramadan, die es jetzt inzwischen zu sehen gibt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es sie gibt. Ich weiß nicht, welcher Streaming-Anbieter das ist. Und ich habe auch selber es noch nicht gesehen. Kida hat mir nur gesagt, dass die Folge mit mir sehr gut geworden ist. Ich weiß es aber nicht und möchte jetzt auch nicht mich irgendwie loben oder sonst was. Aber falls ihr die Möglichkeit habt, das zu sehen, ich bin in der Folge mit Tom Schilling auf alle Fälle, als Kaiser Wilhelm II.
Sagt uns doch mal Bescheid, wo das gestreamt wird. Ich bin jetzt bei allen angemeldet. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo irgendwas was läuft.
Paramount? Gibt es jetzt auch einen Paramount-Streaming-Dienst?
Ja, gibt's auch. Paramount gibt's auch, ja.
Ich weiß nicht, ob das in Verbindung mit Amazon Prime, ob das so ein auf alle Fälle gibt's das jetzt auch zu gucken und ich bin auch gespannt. Hoffentlich kriege ich das auch irgendwann mal zu sehen. Würde mich auch sehr freuen.
Wo wir gerade beim Thema Streaming sind, ich mache jetzt mal die Parameter. Ich habe es schon in der kleinen, übrigens mal lieben Gruß an Susanne, die echt eingesprungen ist. Die war eigentlich privat unterwegs. Ich habe sie irgendwie, glaube ich, im Bierbike mit Freunden, ist sie durchs Brandenburger Tor gerade gefahren.
Ja, jetzt macht sie jetzt Nebenjob noch.
Ach so, sie lenkt Bierbikes für Touristen.
Ja. Touristenbranche ist ja auch noch.
Ja, und dann haben wir das zusammen kurz aufgenommen. Da habe ich es auch schon mal gesagt, aber jetzt nochmal gemeinsam. Stichwort Streaming. Am Samstag, das große Finale Eurovision Song Contest live aus Liverpool. Am Samstag. FM4 ist der Sender, der das goldene Ticket für uns organisiert hat. Das ist ein Untersender vom ORF. Das ist so ein bisschen so wie Fest und Flauschig ist ein Untersender von Spotify. FM4 ist Untersender von ORF, österreichischer Rundfunk. Den gibt's wahrscheinlich nicht mehr so lange, weil die Faschos nächstes Jahr an die Macht kommen in Österreich. Aber sollen sie besser in Österreich an die Macht kommen, als nach Deutschland auswandern und bei uns an die Macht kommen.
Deswegen jetzt schon das Funkhaus barrikadieren. Ne?
Also genau. fm4.orf.at. Das ist der Stream, worüber man uns und unsere Audiospur empfangen kann am Samstag. Und wir werden auch streamen, soweit das möglich ist technisch. Ich hoffe, dass das Netz nicht zusammenbricht, weil das ist mir gestern bei der Coronation aufgefallen, das Handynetz in London, wenn es ein bisschen voller wird. Ich war vorhin auf dem Camden Market an einem Sonntag, eine beschissene Idee übrigens. Warst du schon mal da?
Ja, oh, ist mega voll.
Alles ist so voll, Alter.
Macht überhaupt keinen Spaß.
Es war so voll, aber Handynetz ging. Ich bin zu Fuß gelaufen vom Tower Hill Gate Richtung House of Parliament und Westminster am Coronation Day und ab Embankment, also wo man das Riesenrad schon sah und so, aber Handy komplett weg, ging gar nichts mehr gestern und diese ganzen gemieteten Bikes, man kam auch nicht mehr voran, also man kam nicht mehr mit der U-Bahn dahin, es war komplett geschlossen. Die Coronation war um 12:01 und ich war dann morgens um 9:30 oder sowas. Es war komplett zu, man kam gar nicht mehr rein. Handynetz weg und diese ganzen Leimroller und die Leim-E-Bikes und so, alles, was man sich so ausleihen konnte, stapelte sich an der Grenze, wo das Handy auf einmal, der Handyempfang weg war. Man konnte
nur so weit, dann kannst du nicht mehr weiter,
Konnten sie mehr weiterfahren, die haben einfach rot gepiepst, haben die Leute die Sachen da abgestellt, konnten sich aber auch nicht mehr abmelden und mussten die Fahrräder dann zurückschieben, bis sie wieder Handyempfang hatten und das Netz wieder funktionierte.
Und hast du noch Prince Harry bei Subway getroffen oder so?
Ja, ich habe Subway, da haben sie nicht reingelassen, weil das der Laden zu edel ist. Der ist ja richtig, hast du das gesehen mit Prinzessin Anne? Kennst du das Foto? Dass sie ihn so platziert haben, dass Prinzessin Anne, er steht erstmal in dritter Reihe und Prinzessin Anne, also die Schwester von King Charles, steht vor ihm und die hat so einen roten Puschel, so einen Pfeifenreiniger, so einen großen Fidi oben auf dem Hut und der ist exakt vor seinem Gesicht und auch schon, das habe ich dann direkt in der Berichterstattung bei der Gala oder sowas gelesen, dass schon Meghan Markle bei der Trauerfeier von Queen Elizabeth, dass die hinter einer großen Kerze platziert wurde, dass man die auch schlecht gesehen hat mit der Kamera. Was ist denn das, Alter?
Ja, ich glaube, da werden die Wogen nicht mehr so schnell geglättet werden. Jetzt war er natürlich da, weil das gehört, weil die alle versuchen, die Etikette beziehungsweise das Gesicht zu wahren, aber ey, ich will mich da nicht weiter, aber ich glaube einfach ganz ehrlich, Prinz Harry ist auch wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Also ja. Ich habe mir diese Doku angeguckt und ich weiß bestimmt, er ausbrechen aus dem Königshaus, weil er ein ganz normales Leben führen will. Deswegen macht er auch eine Netflix-Doku nach der anderen.
Wie wir ganz normale Leute.
Er will einfach wie ganz normale Leute leben und er will aus diesen Konventionen des Königshauses ausbrechen und ist dafür nach L.A. gezogen und ist da in irgendwie allen möglichen Sendungen und verkauft und einfach alles von Büchern, die er macht und sonst was. Ey, das ist wahrscheinlich echt ein bisschen der verlorene Sohn, so, wo auch William denkt so, Alter, ist richtig scheiße hier auch wahrscheinlich mit, ich glaube nicht, dass William sich noch krönen lässt. Ich glaube, mit Charlie ist Schluss, Alter. Mit Charlie ist Schluss ist ein geiler Sendungstitel übrigens.
mit Charlie ist Schluss, / Big Sorry, oder?
Ja,
oder
ja.
Big Sorry Doppelpunkt mit Charlie ist Schluss. Ey, aber ich habe einen sehr schönen Satz gelesen. Tut mir leid, ich kann die Quelle jetzt nicht raussuchen, aber es ist ein ganz toller Gedanke zur Krönungsfeier. Diese Krönungsfeier, die ist so, das ist so eine alte Zeremonie. Das ist so festgefahren, so konservativ. Wenn man sich diese Krönungsfeier anschaut als Zuschauer oder als Zuschauerin, näher kommt man dem Mittelalter nie als Zuschauerin oder als Zuschauer einer Krönung eines britischen Königs oder einer Königin. Weil das so uralte Zeremonien sind. Hast du diese Unterhaussprecherin da mit diesem Schwert gesehen? Oder der Archbishop of Canterbury, der da diese scheiß Krone aufgesetzt hat. Und dann kam Camilla, ne, mit so einem Gesichtsausdruck, wo man, ich habe ein Bild gepostet, und der Text dazu war, eine Krönung ist immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und hab da drunter ein Foto von Camilla, haben mir Leute direkt Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Es ging gar nicht um die Äußerlichkeiten, sondern um diese ganze Ausstrahlung von dieser Frau, die jetzt einfach wirklich am Ende ihres Lebens, muss man ja sagen, die ist auch über 70, endlich das geschafft hat, wofür sie eigentlich auf die Welt gekommen ist. Und das sieht man ihr leider in diesem Moment sehr an. Und auch Charles sieht so eine, also echt.
Ja, man, der hat auch, die haben beide dann früher damit gerechnet. So, jetzt ist so mit 74, oh Alter, jetzt noch König, ey. Boah.
Ja. Und dann fand ich das echt bemerkenswert, dass sie diese ganzen anti-monarchistischen und republikanischen Proteste weggeknüppelt haben und dass sie die wirklich weggesperrt haben. Und zwar mit der Begründung, offizielle Begründung, ich lese es hier direkt vor. Es gab Riesenkritik. Ich habe es extra, aufgeschrieben, weil ich nicht glauben konnte, dass sie das ernst meinen. Also man ist ja schon in Berlin vieles gewöhnt und so, von der Berliner Polizei und so. Dass man nicht mal ein Haus anstecken kann oder einfach mal 3-4 Jahre mietfrei irgendwo wohnen kann, weil es kultig ist. Dann kommt die Polizei und holt einen dann da raus. Ja. So. Sehr bürgerlich, ja, ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr bürgerlich und das ist natürlich auch nur so halb ernst gemeint und so.
Einerseits ist es faszinierend, nochmal auf diese Zeremonie zurückzukommen, sich so eine alten Rituale anzugucken, um gleichzeitig zu denken, Alter, das hat in dieser Welt nichts mehr verloren. Das hat man irgendwie, das haben die früher gemacht, die Leute. Das ist jetzt einfach, es passt nicht mehr so richtig. Aber andererseits, ey, weißt du was, in Spanien gibt es jedes Jahr Stierkampf und ich finde auch, das gehört nicht mehr. Also es gibt, ich glaube, viele, jede Kultur, wie auch alle Kulturen.
Ich habe eine Idee!
Haben irgendwie
alle Sachen, die abgeschafft werden müssen, in ein Event zusammenmerchen. Also die Krönung gerne, aber so oft wird dann auch Stierkampf gemacht und zwar gemeinsam in der Westminster Abbey.
Ja, genau.
Stierkampf und Krönung.
Und dann werden die nämlich durch die engen Gassen gejagt, auch vorher die Stiere und so. Und Prinz Charles vorne weg muss laufen, Alter. Du musst da einmal durchrennen, um das mal wieder ein bisschen aus dieser Ernsthaftigkeit da rauszunehmen. Nee.
Entspannt euch mal mit euren Zeremonien. Jan und Olli from Germany, fahrt mal runter, entspannt euch mal. Und dann alles auf einmal, weißt du? Alles auf einmal.
Alles, was scheiße ist, auf einmal. Auch diese Walpurgis-Night, wo dann irgendwie Männer sich als Hexen verkleiden und Leute richtig doll verhauen da irgendwie.
Oktoberfest, alles Scheiß-Tradition.
Dieses Ding, wo die als Zombies und Hexen verkleidet sind, so diese Typen, die da und hauen dich so richtig derbe da irgendwie, so richtig krank.
So der Knastenwurzel aus Bayern irgendwie, so ein Dorf, wo Männer einmal im Jahr die Frauen verprügeln dürfen. Und ja, die Polizei ein Auge zudrückt. Es
gibt auch Dörfer, wo man das öfter machen darf als einmal im Jahr.
In Bayern drückt die Polizei auch an anderen Tagen im Jahr die Augen zu. Auf jeden Fall, es wurden am Trafalgar Square, ich bin auch dran vorbeigelaufen, gab's Proteste von Leuten, die Monarchie scheiße finden. Weil man soll es kaum glauben, ist vielleicht ein bisschen unterberichtet, aber es gibt auch in Großbritannien Leute, die Idee von einem König, der schon so viele Sachen von seinen Vorgängern geerbt hat, dass die Finger aussehen wie so kleine Mini-Winnie-Würstchenkettenwürstchen.
Hast du das gesehen in Schottland beim Glasgow-Spiel, wie die gesamte Arena gesungen hat? Schieb dir deine, wie heißt das, Koronation?
Coronation.
Shove your coronation up your ass! Up your ass! Und zwar alle innenbrünstig, ne? Der hatte vor dem Spiel Celtic Glasgow-Fans brüllen das, ne? Auf die Schotten ist auf alle Fälle Verlass, was auf alle Fälle die Monarchie angeht.
Ne? Und es gab Proteste auch von eben Republikanern, Leuten, also die finden, dass ein Land die Sache der Leute ist, die darin leben und nicht von irgendeiner Familie, wo die gleichzeitig irgendwie Herrscher und Gott gesandt und so. Ey, und dann haben die Polizisten die festgenommen, auch den Anführer der Proteste. Und die Begründung ist folgende: Wir verstehen die öffentliche Aufregung, die nach den Festnahmen entstanden ist, ich übersetze jetzt, wir haben als oder wir ordnen oder we police proportionately and in the context of the event. Also wir verhalten uns angemessen und im Zusammenhang der Veranstaltung. Und jetzt kommt die Begründung, warum sie die festgenommen haben. Die haben nur friedlichen Protest geäußert und die wurden festgenommen, weil this is a once in a generation moment and that has been a key consideration. Weil eine Krönung ist halt ein Ereignis, was einmal in der Generation passiert, und das war so der Hauptgrund, warum wir die einfach weggesperrt haben und warum wir nicht wollten, dass sie den König
sagen. Wir wollten einfach, dass es schön ist. Wir wollten, dass das schön ist und nicht kaputt gemacht wird. Das
genau. Und mal ganz ehrlich, der Typ ist 74. Ich bezweifle, dass es eine Once-in-a-Generation-Geschichte ist. Ich bin ziemlich sicher, dass wir auch nochmal eine zweite Krönung erleben in unserer Lebzeit.
Außer wenn mit Charlie Schluss ist.
Ja, aber meinst du...
Unser Charlie.
Ich hab William gesehen, der hat oben echt so eine Glatze. Der auf jeden Fall wird er eine Krone aufhaben, wenn er König ist. Auf jeden Fall.
Auf alle Fälle.
Oder
fährt es gibt ja auch so geschlossene Kronen. Ne? Es gibt ja nicht,
weißt oder du, was fährt in die Türkei und lässt sich so rein implantieren.
Vielleicht mache ich das auch noch. Jan, was ziehst du beim ESC an? Hast du da schon eine Überlegung?
Das ist nämlich das Ding. Ich habe mich jetzt so um den Song gekümmert. Ich kann mich da optikmäßig, und ich glaube, Ricardo hat keine Zeit, weil er ist gerade auf Mallorca wieder, macht seine Villa da schön. Der hat keine Zeit, mit mir einkaufen zu gehen.
Ich dachte, ich ziehe einen hellen Leinenanzug an.
Wieso? Aus dem Outlet, aus dem Til Schweiger Outlet.
Damit man denkt, ich bin so ein südländischer Kommentator. Weil ich möchte nicht, dass man denkt, ich bin der Deutsche. Ich möchte irgendwie so rüberkommen, dass man so denkt, krass, wo kommt der denn her? Dass die anderen so in den Kabinen denken, wo kommt
der her? Ey, aber ganz ehrlich, ich laufe durch London und ich sehe 100 Meter im Nebel und bei Regen, wenn Deutsche auf mich zukommen. Und die sind alle morgens mit der Absicht aus dem Haus gegangen. Ich ziehe mich heute so an, dass keiner denkt, dass ich ein Deutscher bin. Und du siehst es. Und das ist der Grund, warum man sofort sieht, dass du ein Deutscher bist, Alter. Nee. Ich weiß nicht, wir sind ja auch optisch, also wir werden auf jeden Fall auch Videostreams laufen haben. fm4.orf.at und die Parameter, jetzt, die sind so vom Wege abgekommen in dieser Sendung. Das ist der Link für den Livestream, und dieser Livestream wird auch noch 7 Tage nach dem Event abrufbar sein. Wenn ihr den Eurovision Song Contest am Samstag gucken wollt, ganz normal mit Peter Urban, seine letzte Sendung, der ist ja auch bald vorbei, ist Schluss, ne? Aber das nachholen möchte, könnt ihr das noch 7 Tage nach der Ausstrahlung machen. Besonders wenn irgendwas Weirdes passiert, wird es hoffentlich 7 Tage noch da drin stehen. Und außerdem noch in der ORF Mediathek unter Livestreams bei tvtek.orf.at. Das posten wir aber alles auch nochmal an dem Abend und so. Was ihr anzieht,
Informationen kriegt ihr von uns auf unseren Insta-Kanälen. Und wo wir sonst überall sind, werden wir auch nochmal Mittwoch bei Boomer Cringe sagen. Auf alle Fälle, jetzt ist es bald soweit, Jan. Unsere erste gemeinsame Reise nach Liverpool. Sag mal, wie machst du das denn? Du bist ja dann schon da, oder kommst du nochmal zurück?
Nein, ich fahre jetzt, morgen fahre ich zurück. Ja? Ich muss jetzt die Sendung schneiden, muss noch Beiträge machen und diese Sebastian Puffpaff-Geschichte noch juristisch zu Ende bringen. Dann
wurde er handgreiflich?
Das würde ich tatsächlich Ja sagen dazu. Also wirklich.
Tatsächlich.
Und ja, also nicht mir gegenüber, aber das mehr dazu am nächsten Freitag. Und dann fahre ich am Freitag, glaube ich, ich fahre am Donnerstag schon mit Zug los, weil wir keine Aufzeichnung haben, weil die Sendung ja im Kasten ist bereits. Mhm. Fahre ich am Donnerstag los nach Liverpool mit Zug über London. Und ist echt, also übrigens, ey, London, ne, so weit ist das gar nicht mit Zug. Das ist vom Kölner Hauptbahnhof. Es ist näher. Weniger Zugfahrt nach London als nach Berlin.
Ich krieg von Joko und Klaas den Privatjet kurz ausgeliehen und komm dann so, weil das für mich einfach am praktischsten ist. Ne?
Ach, ist das der Privatjet, den Joko mit seinen Öko-Investitionen sich geleistet hat? Der hat auch mal in so Öko-Startups, da hat er sich einen Privatjet jetzt letztens geholt, glaube ich, ne? Der hat komplett mit E-Fuels. Das ist ein Privatjet, der hat links und rechts hat er zwei Propeller und neben den Propellern sind Windräder, die Propeller antreiben.
Sehr schöne Idee.
Von Robert Habeck abgenommen. Hiermit, nicht dass Joko gleich wie ein Scherzanwalt losschickt.
Nee,
Joko
auf gar keinen Winter, Fall. Joko Winterscheid, hören wir schon unsere Abschlussmelodie.
Ja, Joko Winterscheid hat keinen Privatjet, auf keinen Fall. Das ist der von Klaas.
Ich weiß, das lassen die offen. Man weiß nicht, wem der gehört, auf alle Fälle. Auf alle Fälle haben die einen und mit dem komme ich dahin. Ach, das Leute, wir sind zurück, wir sind wieder in voller Stärke da. Die nächsten Sendungen gibt's wieder zu gewöhnlichen, gewohnten Uhrzeiten hier, nämlich um Mitternacht von Samstag auf Sonntag und natürlich von Dienstag auf Mittwoch ist Boomer Cringe Time, wo wir nochmal genau den großen heißen Countdown und die letzten Vorbereitungen mit euch zusammen teilen werden für unseren großen Ausflug nach Liverpool, auf den ich mich sehr freue, Jan. Jetzt heißt es für mich gleich erstmal essen. Ich habe mir gerade, während ich moderiert habe hier, habe ich mir gerade beim Inder was zu essen bestellt.
Oh, was gibt's denn heute? Tikka Masala?
Ja, es gibt tatsächlich heute Butterchicken, weil ich das so lange nicht gegessen habe, mit viel Soße. Und das kann man nicht als Fleischersatz essen, da muss man Butterchicken. Habe ich ewig nicht mehr gegessen. Und eine kleine Linsensuppe und ein Batura, oder wie das Brot, Batura. Batura.
Ich kriege hier gerade die ersten Entwürfe rein fürs Cover von dem Song Allemagne Zero Poir. Guck mal, ich schicke es mal zu per SMS. Und zwar habe ich da jetzt überlegt, da mache ich so einen Button vorne drauf, dass es so aussieht, als wäre es ein offizieller Song. Mhm. Siehst du das?
Da. Oh ja.
Das ist ein klassisches
Foto. Was steht da? Offizieller?
Deutscher Beitrag.
Offizieller, okay. Kann man so einfach so nennen, ne?
Ja, wieso? Warum denn?
Oh, mit Tränen in den Augen. Oder ist das, sieht ein bisschen aus wie Sperma, wenn ich ehrlich bin. Sorry, wenn ich das so direkt sage.
Aber das ist wie mit dem, Privatjet, das lasse ich komplett offen.
Das lassen wir offen. So das Leute, bevor wir jetzt kommen, eine Sache muss ich noch sagen. Am 14.05. in Münster, ich wollte eigentlich dieses Jahr da sein, findet die Astrid Lindgren-Ausstellung statt und ist da die Eröffnung.
Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckucku
Kinderspielplatz in Münster, wo viele Leute ihre Kinder wochenlang abgeben können, weil es da Betreuer und gute Leute gibt, ist wirklich legendär, dieser Abi-Spielplatz in Süd in Münster. Und dort geht's los ab 14.05. Astrid Lindgren-Ausstellung. Ich durfte den einen der Menschen, der diese Ausstellung macht, kennenlernen. Der hat mich nämlich besucht in Osnabrück auf Tour, beziehungsweise drei Leute haben mich besucht. Und der eine ist halt auch befreundet mit der Tochter von Astrid Lindgren. Es sind wirklich sehr viele persönliche Sachen da. Es ist nicht nur eine Ausstellung für Erwachsene, sondern auch vor allem für Kinder und für beide. Und ihr solltet da unbedingt hingehen. Ich werde versuchen, da auch noch hinzukommen. Eigentlich war es nämlich geplant, dass ich dem Bürgermeister oder Bürgermeisterin von Münster mit dem zusammen diese Ausstellung eröffne. Und dann hat das nicht geklappt, aus zeitlichen Gründen. Ich habe nämlich gerade echt mal richtig viel auf die
Uhr. Es ist viel zu tun. Es ist viel zu tun. Und ich glaube, nach dem nächsten Samstag wird es ein bisschen weniger. Also für mich zumindest, dann bin ich wieder, höre ich wieder auf zu arbeiten. Und du gehst dann nach Mallorca und musst du mir nochmal erzählen,
und was danach geht es dann direkt ins Studio.
Echt?
Und dann, ja, es ist
jetzt. Machst du Album jetzt dieses Jahr?
Jetzt ist es, das war die Tour, diese Tour. Deswegen musste ich diese Tour durchziehen, weil wir mal den neuen Song spielen wollten und jetzt endlich ins Studio gehen können. Und ich glaube,
du hast auf der Tour neue Songs gespielt vom Album?
Ja, 5, 6 Stück habe ich jeden Abend gespielt. Um darüber zu gucken, wie das ist. Und jetzt habe ich noch, das kommt immer so, wenn man noch 3, 4 Wochen Zeit hat, jetzt muss ich noch einen Song schreiben. Das ist immer der letzte Song, den du noch schreiben musst, in der kurzen Zeit unter Druck. Der wird meistens sehr gut. Also, wollen wir mal gucken. Auf alle Fälle, das war's jetzt erstmal. Ich freue mich auf nächsten Samstag, wo wir uns dann alle sehen und hören in Liverpool. Und Mittwoch sind wir nochmal hier mit den letzten Informationen, was ihr alles einpacken müsst ins Lunchpaket. Genau, dann machen wir nochmal, Mittwoch machen wir die großen 5 Sachen, die ihr dabei haben solltet, wenn ihr den ESC mit uns guckt.
So werden wir es machen. Wir hören uns am Mittwoch bei Boomer Cringe und sehen uns am Samstag in Liverpool und hören uns am Samstag in Liverpool auf fm4.orf.at. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.